Ja, schlag doch mit auf Apostelgeschichte 9, Vers 31. Der Predigttext ist ein Vers, aber steht in dem Kontext und Zusammenhang dieses Kapitels. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Diese Predigt ist aus dem Jahr 1868 und Johann Gerhard Onken hat diese Predigt überschrieben mit Die Mustergemeinde. Die Mustergemeinde. Es heißt dort in dem Predigttext, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Ich erlaube mir zu bemerken, dass das Wort Gemeinde im Grundtext in der Mehrzahl steht. Es heißt dort, so hatten nun die Gemeinden Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria und so weiter. Ohne euch durch Weitschweifigkeit zu ermüden, will ich eure Aufmerksamkeit beanspruchen für Erwägung der Gedanken, die sich uns durch diese Schriftstelle aufdrängen. Wir nehmen zunächst Veranlassung, auf die Vergangenheit dieser Gemeinden zu blicken, um sodann die Gegenwart derselben ins Auge zu fassen und schließlich unser Auge auf dem lieblichen Gemälde ruhen zu lassen, welches der Heilige Geist von dem gesunden Zustand dieser apostolischen Gemeinden entwirft. Der Herr segne diese Betrachtung an unser aller Herzen. Also erstens die Vergangenheit. Ein kurzer Blick auf die dem Text vorausgegangene Zeit. Ein solcher gehört notwendig zur vollen Schönheit des herzerquickenden Bildes. Wir finden, Geliebte, dass selbst selig vollendete der triumphierenden Gemeinde, die umgeben sind von der Herrlichkeit des großen Gottes, die mit Jesus Christus sitzen, auf seinem Thron, wie er mit dem Vater auf seinem Stuhl sitzt, dass diese noch ein gutes Gedächtnis für ihre Vergangenheit hier auf der Erde besitzen. Sie gedenken da oben noch ihrer Leiden und Trübsale, die sie durchgemacht haben. Sie erinnern sich aufs Deutlichste, in welcher Angst, in welcher Not und Bedrängnis sie hier gewesen sind und wie sie in der Wüste dieses Erdenlebens geachtet wurden, wie Schlachtschafe. Dieses Gedächtnis, diese Erinnerung ihrer trüben Vergangenheit, das bildet den würdigen Hintergrund für ihre gegenwärtige Glückseligkeit in jenen lichten Himmelshöhen, wodurch der Genuss derselben noch unendlich gesteigert und ihre Seelen zur feurigen Anbetung Gottes entflammt werden. Und wie zum brünstigen Lobe des wunderbaren Gottes. Dies gibt uns, die wir hier auf der Erde sind, die wir zur kämpfenden Gemeinde gehören, eine wichtige Lehre. Gleich wie ihnen das Gedächtnis der Vergangenheit nicht entschwunden ist und in alle Ewigkeit nicht entschwindet, und zwar nach Gottes Willen, also dürfen auch wir, geliebte Brüder, das nicht unserem Gedächtnis entkommen lassen, was unser Gott in der Vergangenheit an uns getan hat. Niemals dürfen wir die Zeiten schwerer Heimsuchungen, Anfechtungen, Prüfungen und Leiden, die wir erdulden, aus denen der Herr uns befreit hat, vergessen. Einerlei, ob jene Leiden uns persönlich oder unsere Familien getroffen haben oder ob sie durch die eiserne Hand der Verfolgung über uns als das Volk des Herrn gekommen sind. Wenn es dem barmherzigen Gott in seiner Gnade gefallen hat, unser Gefängnis zu wenden, die Fesseln von uns abzutun, die Krankheit zu heilen und wieder Gesundheit zu schenken, so geziemt es uns, dankbar daran zu denken und Gottes Güte zu preisen. Geschieht das nicht, entschwindet diese herrliche Durchhilfe des Herrn, unserem Gedächtnis, wird sie nicht von uns betrachtet auf dem dunklen Hintergrund der Vergangenheit, jener Trübsale, jener Leiden, jener Anfechtungen, die wir durchgemacht haben, bevor der Herr unsere Füße auf weiten Raum stellte, so verlieren wir sehr viel von dem uns zugedachten Segen. Unser Genuss des seligen Friedens und der Freude bleibt dann weit hinter dem zurück, was er sein sollte. Auch uns, geliebte Brüder und Kampfgenossen, darf heute so ein solcher Rückblick nicht fehlen. Es drängt uns, als eine Gemeinde des Herrn auf unsere Vergangenheit hinzublicken. Sicherlich haben wir dann reichlich Ursache zur Dankbarkeit und Freude über den Wechsel, den der große Gott für uns herbeigeführt hat. Wenn alle Engel im Himmel uns vor 30 bis 40 Jahren vorhergesagt hätten, dass wir heute hier so glücklich und friedlich im Herrn versammelt sein würden, dann, und zwar aus verschiedenen Gauen unseres lieben deutschen Vaterlandes, wir hätten es nicht geglaubt, noch für möglich gehalten. Selbst noch vor etlichen Jahren war dazu keine Aussicht vorhanden. Die eiserne Hand der Verfolgung seitens der weltlichen Machthaber lag gar schwer auf uns. Wir seufzten unter ihrem Druck eine lange, bange Zeit, während wir auf Schritt und Tritt ängstlich bewacht in dem Ausdehnen unserer Missionsseile nach Möglichkeit behindert wurden. Das gesegnete Hannoverland machte keine Ausnahme von dieser allgemeinen Verfolgung. Der einstige, arme, in seiner Blindheit doppelt bedauernswerte König dieses Landes, der mich, armen Wurm, aus seinem Königreich verbannte, dass ich mich auf hannoverschem Gebiet nie wieder sehen lassen sollte, widrigenfalls der erstbeste Gendarm mich arretieren und per Schub über die Grenze bringen werde, er würde vor 3 Jahren noch nicht an sein jetziges Los der Verbannung und an unsere gegenwärtige Freiheit unter der liberalen Regierung Preußens geglaubt haben. Brüder, was ist nicht alles von der Welt in Bewegung gesetzt worden, nicht nur im Hannoverland, sondern mehr oder weniger in allen deutschen Staaten, um der einfachen, köstlichen und ewigen Wahrheit, die wir erkannt haben und unter unserem Volk zu verbreiten suchen, entgegenzutreten? Welche harte Edikte erschienen gegen uns? Welche Tätigkeit entfaltete die herrschende Kirche, um uns unmöglich zu machen? Welche politischen und Polizeimaßregeln ergriff man, um uns zu unterdrücken? Damals war es erlaubt, die abscheulichsten und schamlosesten Lügen in Schmähungen und Schandartikeln wieder uns in Druck zu bringen. Wie solche zeitweise in den Zeitungen der Großstädte fast täglich zu lesen waren, ohne dass es uns erlaubt war, diesen zu widerlegen. Wir wurden eben für vogelfrei angesehen und demgemäß behandelt. Die verblendeten Menschen unter dem Einfluss Satans haben alles getan, was List und Macht, Lug und Trug vermochte, uns womöglich zu vernichten. Wie häufig sind Brüder, die das Evangelium verkündigten oder auch nur Traktate verbreiteten, eingekerkert worden? Ja, es sind Fälle vorgekommen, wo auch Schwestern mit jungen Kindlein an der Brust wochenlang im Kerker zu schmachten hatten. Zum Beispiel B. in Bückeburg. Und wie ist man mit den lieben Gotteskindern in Hessen so grausam verfahren? Und in Mecklenburg, wo viele das deutsche Vaterland verlassen mussten, weil keine Aussicht vorhanden war, auch nur das Geringste an Hab und Gut zu bezahlen. Lasst uns denn heute von der sonnigen Höhe, auf welche uns die Gnade unseres Gottes gestellt hat, einen Blick in die Vergangenheit tun. In jene traurige Periode unserer Geschichte, die heute, Gottlob, der Vergangenheit angehört. Dann wird Staunen und Anbetung unsere Herzen ergreifen, ob all der Wunder, die unsere Augen gesehen haben. Was wir ehemals nicht glaubten, noch glauben konnten, es ist Wirklichkeit geworden. Wir sind heute in Bezug hierauf nicht mehr aufs Glauben angewiesen, sondern schauen schon, wie die Rechte des Herrn den Sieg behält. Wir brauchen nicht immer zu glauben, dass Christus alles vermag. Er hat es uns mit unseren Augen sehen lassen, dass er sein Zepter schwingt über Himmel, Erde und Hölle. Und wenn seine Stunde gekommen, wo er sein Volk von den Nachstellungen Satans befreien will, braucht er nur zu winken, ein Wort zu sprechen und es ist geschehen. So lasst uns zweitens unseren Blick richten auf die Gegenwart. Es heißt dort in dem Text: So hatten nun die Gemeinden Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Die freudenreiche Gegenwart, wovon hier als einer Zeit des Friedens die Rede ist, sie stand in direktem Kontrast mit der stürmischen Vergangenheit. Wie wohltuend muss es für jene Gotteskinder gewesen sein, endlich frei und unbehelligt ihren Glauben leben zu dürfen. Welch ein Himmel, welche Seligkeit, nach innen der Genuss des Friedens Gottes, wie nach außen der Genuss des bürgerlichen Friedens. Kein Wunder, wenn ihre Herzen in Sprünge gingen und ein Halleluja über das andere über ihre Lippen ging. Was hatten sie nicht alles durchgemacht, ehe es so weit gekommen war? In unserem dem Text vorhergehenden Abschnitt haben wir eine Schilderung der blutigen Verfolgungen, welche über sie ergingen, welche sie durchgemacht haben. Den ersten Anstoß gab die Steinigung des geistesmächtigen Evangelisten Stephanus. Saulus, dieser feurige Jüngling, damals noch voll Feindschaft wider Jesus Christus, er verwahrte die Kleider seiner Mörder. Im 8. Kapitel der Apostelgeschichte wird berichtet, wie dieser Saulus einem Bluthunde gleicht, der unersättlich ist, wenn er erst einmal Blut gekostet hat, immer mehr zunahm in seiner Verfolgungswut. Er hatte Wohlgefallen am Tode des Stephanus. Und von Stund an ruhte er nicht, das edle Wild in allen Winkeln und Ecken aufzuspüren, um es in die grausamen Hände der Oberen zu liefern. Wir sehen ihn mit der weitgehendsten Vollmacht von den geistlichen Machthabern in Jerusalem versehen, überall umherreisen, um alle, dieses Weges fand, zu binden, um sie nach Jerusalem zu führen, wo sie gepeinigt würden. Tod! Und Verderben den Christen. Das war die vom Satan ausgegebene Parole, worunter er und seine Helfer arbeiteten. Die Angst und Not der lieben Christen in jener Zeit muss schrecklich gewesen sein. Die Verfolgung war sehr groß und allgemein. Das geht aus dem Umstand hervor, dass allein die Apostel in Jerusalem blieben. Die Menge der Jünger aber, vielleicht 20.000 bis 30.000 Judenchristen, sich über ganz Judäa und Samaria verteilten, um ihr Leben zu retten. Das muss eine Zeit von ernstem Gebet und heißen Ringens mit dem großen Gott gewesen sein. Sie riefen und schrien ohne Zweifel Tag und Nacht zu ihm um Hilfe und Errettung. Sie bestürmten seinen Thron ohne Aufhören. Seine Hand zum Schutz wehrloser Schafe und Lämmer zu ziehen und auszustrecken und ihnen zu helfen. Und siehe, der Herr ließ sie nicht vergeblich mit solchem Ernst flehen. Er erhörte ihr Gebet. Als Gottes Absicht bei der Zulassung dieser Verfolgung erreicht war und die Zerstreuten weit umher Wurzel gefasst hatten, da wandte sich alles zum Besseren. Der Sturm der Verfolgung hatte ausgetobt und es trat Ruhe ein. Diesen Eindruck gewinnen wir aus dem Schriftwort, so hatte nun die Gemeinde Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Auch uns, liebe Brüder und Schwestern, hat Gott Frieden in unseren Grenzen geschenkt, ja uns mehr verliehen, als jene Gemeinden hatten. Eine staatliche Anerkennung hatten jene Gemeinden nicht. Wir sind zu Ehren gekommen bei unseren Obrigkeiten. Sie haben die Überzeugung gewonnen, dass wir die loyalsten von allen Untertanen sind. Dasselbe Wort Gottes, welches uns gebietet, Gott zu fürchten, es verpflichtet uns auch, der Obrigkeit untertan und gehorsam zu sein in allen bürgerlichen Angelegenheiten. Der Mann, von dem ich vor 20 bis 30 Jahren stand, ein sogenannter Senator Dr. Binder in Hamburg, ein entschiedener Feind der Gemeinde, er erklärte, dass er den Baptismus nicht dulden und alles aufbieten werde, um ihn mit Stumpf und Stiel auszurotten. Seine Hand wieder mich erhebend, rief er erregt: Herr Onken, sehen Sie hier den kleinen Finger? Ich will vollkommen ehrlich gegen Sie sein und erkläre daher, solange ich diese Hand und den kleinen Finger rühren kann, sollen Sie den Druck wohl fühlen können. Wollen Sie nach Amerika gehen, so soll Ihnen samt Familie freie Überfahrt gewährt werden. Aber hier werden wir Sie und Ihre Tätigkeit nicht dulden. Verstehen Sie wohl? Ich erwiderte, jawohl, Herr Senator, ich verstehe vollkommen. Aber ich glaube nicht, dass Sie sehen, was ich sehe. Sie sehen nur Ihren Arm, aber ich aber sehe nicht auf den kleinen Finger. Ich sehe einen großen Arm und das ist der Arm Gottes. Solange sich dieser bewegen kann, werden Sie mich nicht zum Schweigen bringen. Sie als ein gebildeter Mann sind bekannt mit der Geschichte und werden wissen, dass der Stahl und das Eisen noch nicht erfunden ist, um eine rein religiöse Bewegung zu unterdrücken. Er gab dies zu, versicherte jedoch, sie würden alles in ihrer Macht Stehende dagegen aufbieten, und als ich erwiderte, es würde nutzlos sein, war sein letztes Wort, gut, dann soll es doch nicht unsere Schuld sein. Christus hat diese Feinde zum Schweigen gebracht. Er hat ihrer Macht gespottet. Wenn wir unter der Hitze der Verfolgung Schwachheit empfunden und oft in Tränen gebadet waren, während wir in Kerkern schmachteten, Christus hatte längst seine Maßregeln getroffen und alles in Bereitschaft gesetzt, um zu seiner Zeit eine Hilfe zu senden, die seiner würdig ist, glänzend, herrlich, über alles bitten und verstehen. So war es bei der Gemeinde in Hamburg, wo eben jener oben erwähnte Polizeiherr aus einem erbitterten Gegner später ein wohlwollender Gönner wurde, der uns Schutz angedeihen ließ. Ja, es heißt, so hatten nun die Gemeinden Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Wir können heute sagen, so haben nun unsere Gemeinden Frieden durch ganz Deutschland und auch in Dänemark und in Schweden. Mein erster Besuch in Kopenhagen kostete mich einen sofortigen Arrest. Dieser dauerte einen Tag. Bei meiner Vorführung war man entsetzlich böse. Der Polizeichef sagte zu mir, Sie haben unser Gesetz so vollkommen mit Füßen getreten, dass, wenn ich Sie behandeln wollte, wie ich könnte, Sie 6 Monate Gefängnishaft bekämen. Doch ich will Sie diesmal verschonen. Gehen Sie und lassen Sie Ihr Angesicht hier nicht wieder sehen, bis wir Sie einladen. Das war mein Bescheid. Nun, ich habe nicht auf Ihre Einladung gewartet. Ich bin wieder da gewesen, auf höhere Einladung hin. Christus hatte eine Einladung gegeben, die ich nicht ausschlagen konnte. Er hat alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt und Gnade zum Besuch gegeben. Noch am Schluss des vorigen Jahres hatte ich die Freude, teilzunehmen zu dürfen an der Einweihung der schönen Christuskapelle in Kopenhagen. Wahrlich, wunderbar sind die Wege und ist das Walten Gottes. Preis sei seinem Namen für das köstliche Geschenk des Friedens nach innen und außen, was er uns verliehen hat. O lasst uns freudig mit einstimmen in das Jubellied. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja. Wir kommen nun zum dritten Punkt und letzten Teil unserer Betrachtung. Und wir lernen in den Worten des Textes den gesunden und praktischen Sinn der ersten apostolischen Gemeinde kennen. Jener Gemeinden, die nach Gottes Ideal aus seiner Hand hervorgegangen waren und deren Nachfolger wir sein wollen. Der Heilige Geist hat ihnen im Bibelbuch ein ewig köstliches Denkmal gesetzt mit den Worten, sie bauten sich und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes. Als sie das Gut des äußerlichen Friedens erlangt hatten, da bauten, da mehrten sie sich. Ihr Bemühen war auf die Ausbreitung des Reiches Christi gerichtet. Sie waren nicht zufrieden mit ihrer eigenen Errettung, noch mit den bisherigen Siegen vom Evangelium. Nein, sie dürsteten nach Errettung immer größerer Scharen in immer weiteren Kreisen. Zum Ende hin waren sie tätig für Christus als seine Zeugen und dem Missionare, welche Kopf und Herz auf der rechten Stelle hatten. Ihr Beruf und Drang war, von Jesus Christus zu zeugen und Seelen für ihn zu gewinnen. Deshalb heißt es an einer anderen Stelle im Kapitel 11, die in der Zerstreuung gingen allenthalben umher und predigten das Wort. Hört, ihr lieben Brüder und auch ihr, liebe Schwestern, hört es. Jene ersten Bekehrten aus dem Judentum, Männer und Frauen, die in der heiligen Taufe Jesus Christus angezogen, sie gingen umher und verkündigten Jesus Christus. Sie hielten sich an das Wort des Meisters: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Deshalb kommt es ihnen nicht in den Sinn, was noch so natürlich gewesen wäre, wieder in das Ihrige zurückzugehen, um sich nach ihren bei der Flucht zurückgelassenen Habseligkeiten, Äckern und Häusern umzusehen. Alle Kinder Gottes sind berufen zur Arbeit in des Herrn Weinberg. Wir sind dazu berufen, Jesus Christus zu verkündigen, ihn zu bezeugen. Vielleicht können wir nicht diese und jene Lehre predigen, weil wir noch Säuglinge sind, nicht imstande sind, selbst aus der lauteren Quelle des Wortes Gottes zu schöpfen. Aber auch die Säuglinge in Christo wissen, wer Christus ist, nämlich Gott über alles, hochgelobt in Ewigkeit. Selbst die schwächsten Glieder an dem Leib des Heilands, sie wissen, was sie ihm zu verdanken haben, dass sie all ihre Kraft und Nahrung aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus ziehen. So können alle ein Zeugnis ablegen von der Kraft seines Blutes, das alle Sündenschuld auf ewig hinweggenommen hat, alle eigene Gerechtigkeit als ein unflätiges Kleid beseitigt hat. Alle können, eingehüllt in das vollkommene Gewand der Gerechtigkeit Christi, ihn in der Welt verkündigen. Alle, die im Element der Gnade leben, die es wissen, dass Gnade freier ist wie die Luft, die wir atmen können, sie können hiervon zeugen. Und wir haben nicht Gefühle zu predigen, sondern Jesus Christus, den lebendigen Christus, der unser Vertreter ist bei dem Vater. Wir haben es so klar und entschieden wie möglich zu verkündigen, dass Glaube keine Bedingung gestellt hat für den Empfang. Entschuldigung. Wir haben es so klar und entschieden wie möglich zu verkündigen, dass Gott keine Bedingung gestellt hat für den Empfang seiner Gabe. Denn Glaube und Sinnesänderung sind keine von uns geforderten Leistungen, sondern die Ordnung, in welcher Christus uns zuteil wird. Von diesen gesunden Gemeinden wird uns ein stetes Wachstum berichtet, gegründet auf die Zeugentätigkeit der Gemeindeglieder. Der Herr tat seinem Volke täglich hinzu, die da gerettet wurden. Das einfache, kräftige, lebendige Zeugnis der Bekehrten, aus seligem Herzen vom Heiland abgelegt, es brachte durch Gottes Gnade reichliche Frucht. Jetzt die Frage an uns, Geliebte. Haben unsere Gemeinden auch diesen Stand eingenommen? Es ist wahr, wir bekennen uns zu dem gleichen Grundsatz, aber wie steht es mit der Praxis? Hier bleibt uns jedenfalls noch viel zu wünschen übrig. Uns fehlt noch viel, um jenen apostolischen Stand zu erreichen. Siehe doch, jene Christen, sie erkannten, dass ihre Aufgabe darin bestand, nicht Haus und Hof zu vergrößern, sondern anhaltend für Jesus Christus zu wirken. Solange nicht alle unsere Gemeinden diesem Vorbild nacheifern, können wir der großen Not der Menschheit nicht wirksam entgegensteuern. Darum wird das ganze Volk des Herrn aufgefordert: Zion, mache dich auf, lass leuchten dein Licht, weil alle Gläubigen Zeugen Christi und der Freiheit seiner Gnade sein sollen. Ein zweites Kennzeichen gesunder Entwicklung hier im Text ist: Sie wandelten in der Furcht des Herrn. Hiermit ist keine sklavische, knechtische Furcht gemeint, sondern die selige Furcht kindlicher Liebe und kindlichen Gehorsams. Je gewisser uns unsere Gnadenwahl ist, je klarer wir unseren Namen im Buch des Lebens lesen, desto mehr wird die Furcht des Herrn in uns regieren. Eine zarte, kindliche Scheu, Gott zu betrüben. Einem solchen Gott und Heiland, der mich so liebt, der so Großes und Herrliches für mich bestimmt hat, kann ich nicht widerstreben. Ihm will ich Leib, Seele und Geist, alles, was ich bin und habe, für immer geben. So heißt es in uns, wenn alles recht steht. Die Liebe Christi, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sie dringt uns, den wieder zu lieben, der uns zuerst geliebt und uns so glücklich gemacht hat. Und endlich ein drittes Kennzeichen gesunder Entwicklung. Sie waren erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes. Alle Gotteskinder empfangen süße Tröstungen des Heiligen Geistes. Aber wenn ich eine richtige Anschauung von dem Herzenszustand der Mitglieder unserer Gemeinden habe, so ist dieses Erfülltsein mit dem Trost des Heiligen Geistes nicht der allgemeine Zustand bei uns. Wir stehen nicht mit diesen Christen der apostolischen Zeit auf derselben Stufe der Glückseligkeit, die Gott schon in diesem Leben für uns bestimmt hat. Erfüllt sein mit den Tröstungen, die der Heilige Geist allein erteilen kann, schließt die ganze Summe des seligen Glücks in sich. Das ist Frieden, Freude, süße, tägliche, bleibende Gewissheit des Gnadenstands, Gewissheit des Anteils an Jesus Christus und der ewigen Herrlichkeit. Die meisten Gotteskinder unserer Tage, sie sind zufrieden, wenn sie dann und wann einen kleinen Tropfen von dem Trost des Heiligen Geistes empfangen, wodurch die Zweifel momentan verschwinden, um später aufs Neue wieder dieser schrecklichen Ungewissheit preisgegeben zu sein. Die apostolischen Gemeinden dagegen, sie wandelten in der Furcht des Herrn und sie waren erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes. Sie hatten ein Vollmaß desselben. Wir können schon hienieden zu einem solchen Zustand gelangen und erhoben werden, dass alle Zweifel und Befürchtungen für immer von uns weichen und dem süßen Gnadenlicht in unserer Seele weichen müssen. Wir sollen und müssen unseres Anteils an der ewigen Herrlichkeit so gewiss werden, wie Christus es ist. Hat er doch selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet es klar ausgesprochen. Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Das ist der gesunde Zustand, den wir zu erreichen berufen sind. An solche hat der Apostel die Ermahnung gerichtet: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes rief der Apostel Paulus im Römerbrief aus: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt worden ist, der zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. War das ein fleischliches Pochen des Apostels Paulus? Nein, es war eine Seligkeit, die in hohem Maß zur Verherrlichung Gottes diente. Er vergaß sich selbst, er dachte nur an seinen versöhnten Vater, an seinen treu liebenden Heiland, an den Heiligen Geist, mit dem er versiegelt war, auf den Tag seiner endlichen und vollkommenen Erlösung. Bin ich erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes, dann ist es keine Frage mehr, ob meine Sünden vergeben sind. Sie liegen hinter mir im Meer des Blutes ertränkt. Keine Frage mehr, ob ich ein Kind Gottes bin. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich aus Gott geboren bin, dass meine Heimat am Throne des Ewigen ist. Wie süß, wie stark, wie beseligend die Tröstungen des Heiligen Geistes sein können im Herzen eines Gotteskindes, das kann ich euch nicht beschreiben. Ich habe Momente in meinem Leben gehabt, wo diese Tröstungen eine solche Stärke, Seligkeit und Herrlichkeit über mein armes Herz ausbreiteten, dass ich es nicht lange würde habe ertragen können. Gott, der Heilige Geist, der Schöpfer neuen Lebens bei denen, welche der Sohn mit seinem kostbaren Blut erkauft hat, er spricht: Hier will ich wohnen ewiglich. Und er verbindet sich so innig mit uns, dass von Seiten unseres Geistes immer mehr die Sünde verschwindet und das vollkommene Bild Christi unserem Geiste aufgedrückt wird. Wie groß, wie tief, wie mächtig, wie innig und unwandelbar die Liebe des Heiligen Geistes ist, dafür gibt es kein Wort. Die Tatsache aber, dass er in uns wohnen und wandeln, uns bewachen und bewahren will, die Tatsache, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, auf den Tag der Erlösung, sie zeugt von dieser unaussprechlichen Liebe. So aufopfernd wie die Liebe des Vaters, der sein Alles dahingab, um uns zu retten, so rein, wahr, heilig, bleibend wie die Liebe des Sohnes, dass er Thron und Zepter alle Herrlichkeit des Himmels verlassen konnte, um uns dem ewigen Verderben zu entreißen, so unaussprechlich wohltuend ist auch die Liebe des Heiligen Geistes. So lasst uns denn mit nichts Geringerem zufrieden sein, als was Gott hier verheißen hat und was diese ersten Christen besaßen. Sie hatten vielleicht weniger allgemeine Erkenntnis und Erfahrung, aber sie hatten, was diese unendlich aufwog. Sie waren erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes und genossen den süßen Frieden Gottes. Weil sie glücklich waren, unaussprechlich glücklich und selig, darum flossen von ihren Körpern Ströme des lebendigen Wassers. Sie zeugten mit Erfolg von Jesus Christus. Was uns allen Not tut, sowohl den lieben Zeugen der Wahrheit als auch den Gemeinden, denen sie dienen, das ist eine neue, kräftige Einströmung des Heiligen Geistes zur Mitteilung dessen, was diese apostolischen Christen hatten, die Fülle seiner Tröstungen. Weil sie selig waren, mussten sie zeugen, und Tausende sind vor dem Thron Gottes, welche ihre Rettung nächst Gott dieser großen Tatsache verdanken, dass diese Christen, durchdrungen und erfüllt vom Heiligen Geist, vom Heiland gezeugt haben. Gott wolle uns hierin gnädig sein und sein Reich in uns fördern. Er wolle diesen Geist über sein Volk in ihren allenthalben ausgießen, über die Ältesten, über die Prediger, über alle teuren Zeugen, meine lieben Waffengefährten, jung und alt. Dann werden unsere letzten Tage und Jahre die besten werden. Und wenn wir unsere Hände ausgestreckt haben nach den vergänglichen Dingen, die keinen Strohhalm wert sind, so wolle er sich über uns erbarmen und uns aufs Neue die reiche Salbung des Heiligen Geistes geben, jene Tüchtigkeit des Herrn Kriege zu führen und erfolgreich im Dienst des himmlischen Königs zu arbeiten, zum Heil vieler Tausender unserer verlorenen Mitmenschen. Amen.